Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe natürlich meines Podcasts Digitalisierung ist für dich, heute wieder mit einer beliebten Interviewfolge und zwar mit Michael Jokhek von SecurePoint. Herzlich willkommen, Michael.
Ja, hallo,
Markus. Danke dafür, dass du die. Danke, wunderbar. Danke für die Zeit, die du da auch nimmst und die Bereitschaft, hier mit mir ins Interview zu gehen. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass du die Zeit aufbringen kannst und auch die Bereitschaft hast, da dieses Abenteuer zu wagen und da wirklich in eine, wie ihr auch gehört habt, ungeschnittene Aufzeichnung reinzugehen. Ja, wer oder was ist denn da? Michael Jokhek, also dass es ein Wer ist, haben wir festgestellt, er redet. Der Michael ist Product Manager bei SecurePoint. SecurePoint ist ein deutscher Sicherheitsanbieter, IT-Sicherheitsanbieter, mit dem wir schon viele, viele Jahre gemeinsam am Weg sind. Michael wird uns sicher noch mehr aus seinem Umfeld erzählen, beziehungsweise aus seiner Tätigkeitsbereich erzählen. Und vor allem in der aktuellen Zeit gibt es ganz bestimmt viele Insights. Du bist ja Diplom-Ingenieur, also das ist jetzt keine rein vertriebliche Info heute, die wir da bekommen, sondern da gibt es ja genug technisches Background-Wissen, was damit einfließen wird. Also es verspricht ein spannendes Gespräch zu werden. Ich freue mich sehr. Michael, habe ich was vergessen oder würdest du noch was ergänzen zu deiner Vita oder zu deiner Einleitung?
Nee, das passt. Alles gut.
Ihr merkt es, Techniker. Super, wunderbar, kurz und knapp. Du, Michael, erzähl mal, SecurePoint. Ich kenne euch natürlich, wir arbeiten seit Jahren zusammen. Erzähl mal aus deiner Sicht, wie würdest du dich und euch beschreiben?
Ja, wir sind ein IT-Security-Anbieter aus Deutschland, schon seit über 10 Jahren am Markt und eins der wenigen Unternehmen in dem Bereich, die eigenfinanziert gewachsen sind, ohne Fremdkapital, ohne Risikokapital und damit auch eine sehr solide Struktur hat.
Das ist also unabhängig von irgendwelchen internationalen oder sonst was Eigentümern, ist halt wirklich nach wie vor Eigentümer geführt.
Und insofern sind wir da, haben wir da ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Die meisten größeren IT-Security-Anbieter sind inzwischen Aktiengesellschaften, Risikokapital getrieben tendenziell. Gehören vielleicht auch schon Heuschrecken. Insofern.
Was hat dich bewogen, bei SecurePoint anzufangen und vor allem auch dort zu bleiben? Wie lange bist du jetzt schon dort? 3-4 Jahre bald, oder?
Bald ja. 4 Jahre. Einerseits natürlich der Ort. Ich habe in Lüneburg auch studiert, habe hier ein großes soziales Umfeld und ich hatte zwischendurch in Berlin gearbeitet und war da nie so richtig angekommen. Und die Möglichkeit, wieder in Lüneburg zu arbeiten, die war großartig. Das war ein Punkt. Und der zweite Punkt ist natürlich das Umfeld. IT-Security ist ein Thema, das mich schon seit langem beschäftigt. Also ich bin so der typische im Jugendalter einen Computer bekommen. Erstmal mit Windows 95 war das der Anfang mit dem Ganzen, viel dran rumgespielt, irgendwann auseinandergebastelt und wieder zusammengebaut und der Privatsupport für Familie und Freunde und so weiter gewesen. Ja, daraus hat sich dann irgendwann mit Umstieg auf macOS so ein bisschen die Linux-Welt eröffnet, auch mit da macOS deutlich linuxoider ist als die Windows-Welt. Und ja, darüber hinaus hat sich dann viel entwickelt.
Und dann bist du bei Securebrand gelandet.
Genau. Am Ende bin ich dann, habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht quasi und bin bei Securebrand gelandet.
Okay. Es dreht sich ja in unseren Podcast-Folgen eigentlich alles um Digitalisierung. Und deswegen die Frage, die jeder einfach stellen muss. Was ist denn für dich persönlich die Digitalisierung? Was verstehst du darunter?
Tja, die Digitalisierung ist das Zusammenwachsen und Verfügbarmachen vieler Informationsflüsse, die dazu führen, dass viele Prozesse deutlich effizienter funktionieren können und die ja die Welt schon seit langem prägen und nicht mehr wegzudenken sind inzwischen. Diese Prozesse bringen natürlich aber auch mit sich, diese Vernetzung bringt mit sich, dass da ja, dass man so sehr ja, man kann sich nicht mehr mit, man kann ohne die Digitalisierung im Wesentlichen nicht mehr arbeiten. Wenn die digitalen Strukturen, wenn der Computer nicht mehr funktioniert, dann ist bei 80% der Arbeitsplätze sind dann nicht mehr funktional. Und in einer komplett vernetzten Welt ist das, bringt das natürlich gewisse Gefahren mit sich.
Okay, ja, bei den Gefahren sind wir dann recht bei deinem Kernthema. Die Vernetzung ist ja Basis der Digitalisierung und ohne Vernetzung, ohne Kommunikation sind diese Synergieeffekte nicht möglich. Und wie du schon gesagt hast, wenn diese Systeme ausfallen, dann hat das massive Auswirkungen auf die Arbeitsplätze und auch die wirtschaftliche Entwicklung. Somit seid ihr in einem sehr, sehr, mit Securebrand in einem sehr elementaren Bereich der IT unterwegs, nämlich der IT-Sicherheit. Wie siehst denn du da aktuell die Entwicklungen? Was tut sich da in dem Bereich? Gibt es neue Aktivitäten? Gibt es besondere Angriffsvektoren? Was tut sich da im Security-Bereich?
Es geht schon seit längerem hauptsächlich darum, ja, einerseits Ransomware-Angriffe abzuwehren. E-Mail ist da der Hauptangriffsvektor derzeit. Natürlich gibt es immer wieder ja, Angriffspunkte innerhalb von Softwareprodukten. Es ist so, dass Software sehr komplex ist und von Menschen geschrieben wird. Menschen machen Fehler und umso komplexer Software ist, umso mehr Fehler enthält sie. Das ist leider ein Fakt, um den keiner drum herum kommt. Und somit können wir uns sicher sein, dass in sämtlicher Software, die wir nutzen, auch Fehler enthalten sind. Es ist halt die Frage, wie mit diesen Fehlern umgegangen wird. Manchmal sind es, wie jetzt wie bei Log4j zum Beispiel, einfach Implementierungsdinge, die viele Leute einfach nicht gelesen haben, die so in der Dokumentation standen, aber die keiner so richtig begriffen hat. Und andererseits gibt es natürlich solche Sachen wie Hafnium zum Beispiel, wo einfach Probleme auftreten, aber der Update-Pfad zu kompliziert ist, als dass diese Probleme frühzeitig beendet werden können. Sodass dadurch natürlich dann auch massive Probleme entstehen.
Ja, die Reaktionsgeschwindigkeit ist ja eine große Herausforderung. Ne? Also bei den klassischen Patches, das sind wir inzwischen, naja, die meisten, gewohnt, dass man die einspielt, beziehungsweise haben da entsprechend den IT-Betreuer ihres Vertrauens damit beauftragt, so wie wir es auch für viele unserer Kunden machen, um darauf zu achten, dass diese Updates reinkommen. Es, eben wie du sagst, bei Haftung und Co. ist es ja schon etwas komplexer, diese Thematik überhaupt beheben zu können, mit einem sehr großen, zum Teil manuellen und auch finanziellen Aufwand verbunden. Welche Strategien kann man denn für solche besonderen Sicherheitslücken anwenden, um die abzumildern oder auf anderen Wege zu fixen?
Es macht Sinn, solche Schnittstellen von Systemen nicht über das ganze Internet zur Verfügung zu stellen. Jetzt beim Fall Hafnium ist das die OWA-Schnittstelle von dem Exchange On-Premise-Server. Wenn die nicht direkt durchs Internet erreicht werden kann, dann ist das Ganze nicht angreifbar. Wenn zum Beispiel diese Schnittstelle hinter einer Firewall und von außen dann entsprechend durch eine VPN-Verbindung erreicht werden könnte oder durch einen Reverse-Proxy dann nur durch die entsprechenden Geräte, bei denen die Authentifizierung zum Beispiel durch ein Zertifikat oder sowas sichergestellt ist, darauf zugreifen können, dann kann der Angreifer die Systeme einfach gar nicht sehen.
Also auch da wieder Minimierung von Zugriffen, wird's mal wieder grob unter den Begriff Need-to-Know-Prinzip einordnen, also dass man nicht der Welt alle Tore öffnet, nicht aus generellem Misstrauen, sondern einfach aus Vernunft, die Zugriffe nur jenen Personen, Kreisen oder Geräten zu geben, die ja tatsächlich den brauchen.
Genau. Okay.
Jetzt ist ja die aktuelle politische Entwicklung auch spannend. Nicht? Es sind ja zwei Länder in militärischen Konflikt, die ja bekannt dafür sind, im Bereich der IT-Security sehr aktiv zu sein, auf beiden Seiten des Spielfeldes. Welche Beobachtungen habt ihr in diesem Zusammenhang?
Also grundsätzlich ist zum Glück so etwas wie NotPetya noch nicht passiert. Es ist vielleicht auch so, dass die Welt jetzt schon ein bisschen vorsensibilisiert ist und ein bisschen mehr darauf achtet, was da so passiert. Aber natürlich sind in so einem Fall wird einem wieder bewusst, wie wichtig die Defensivkräfte sind. Also aus meiner Perspektive macht es keinen Sinn, Cyber-Offensivkräfte und sowas wie dieser Begriff Hackback oder sowas zu benutzen. Man kann halt nicht spontan in fremde Systeme nicht spontan angreifen. In den allermeisten, in 99% der Fällen muss jemand diesen Angriff groß und breit vorbereiten. Und wenn man von Cyber-Offensivkräften spricht, dann heißt das, dass man sich gegenseitig die Systeme ausforscht und Lücken, irgendwelche Fehler findet und diese aber nicht preisgibt, damit sie gefixt werden können, sondern sie für sich behält, damit man sie irgendwann ausnutzen könnte, wenn man denn eventuell den Gegner plötzlich als Feind oder das System als Feindbild sieht. Es macht natürlich deutlich mehr Sinn, alle Sicherheitslücken zu fixen, sodass diese entsprechend sicher sind, dass die Systeme sicher sind. Zumindest im nicht-militärischen Sektor natürlich.
Ja. Eben, das ist ja unsere Kunden und unsere Zuhörer sind ja meist aus dem zivilen Sektor heraus. Und da ist mir dann eher häufig auch Beifang nicht, bei solchen Aktivitäten, dass man halt bei irgendwelchen breiten Angriffen mit in Leidenschaft gezogen wird, ohne jetzt wirklich gezieltes Ziel, also ausgewähltes Ziel zu sein. Umso wichtiger natürlich die eigene IT-Security zu überprüfen, gegebenenfalls einmal sich anzuschauen, welche Zugriffe haben wir denn überhaupt offen. Das ist mal Punkt 1, oder? Mal schauen, ob alle Türen zu sind. Ja. Und natürlich auch bewusstseinsbildende Maßnahmen bei den Mitarbeitern zu setzen, damit die auch mit Bedacht und mit Vernunft durch die digitale Welt sich bewegen. Und euer Security-Ansatz ist ja auch so, wenn ich das mal so salopp von außen zusammenfassen darf, ja, dass es mehrere Sicherheitsebenen, mehrere Sicherheitspunkte, also mehrere Checkpoints quasi gibt. Wie würdest du das beschreiben, diesen Ansatz der mehrschichtigen Sicherheit?
Also es ist ein Zwiebelschalenprinzip. Es sind viele, viele Schichten, so wie eine Zwiebel, und in der Mitte sitzt der Kern, das Unternehmensnetzwerk quasi. Und optimalerweise ist das geschützt durch eine UTM, wo alle externen Verbindungen terminiert werden, sodass entsprechend keine anderen Dienste oder sowas direkt aus dem Internet zur Verfügung stehen, sondern entsprechend gesichert hinter einer Authentifizierung, die stabil ist und gehärtet ist.
Das ist UTM genannt, das ist Unified Threat Management. Wie könnte man das jetzt allgemein verständlich beschreiben, was damit bezweckt wird?
Ja, das ist eine Firewall, die auf den unterschiedlichsten Ebenen das Netzwerk schützt. Also die nicht nur im klassischen Sinne einer Firewall guckt, wo wollen die Pakete von außen rein und wo wollen die Pakete von innen raus, und anhand der Informationen, die im Header des IP-Pakets stehen, also wo will ich hin, wo komme ich her, entsprechend durchgelassen oder verworfen werden, sondern zusätzlich zu diesem Prinzip auch noch zum Beispiel die Daten anguckt, die in dem Paket selbst sind, die Payload. Über den HTTP-Proxy zum Beispiel. Und dann ist E-Mail natürlich ein häufig genutztes Kommunikationsmittel. Da macht es Sinn. Ja, inzwischen ist E-Mail kommt irgendwo aus den 80er Jahren. So ganz genau ist das, streiten sich die Geister, wo die erste E-Mail war, was man als erste E-Mail bezeichnen könnte, quasi so in der Richtung. Aber ist es jedenfalls nie dafür gedacht worden, als grundlegendes, massiv genutztes Kommunikationsmittel zu dienen. Und ein altes Protokoll, was durch lauter Add-ons immer irgendwie so ein bisschen mehr an die Realitäten, die sich neu ergeben haben, angepasst wurde, ist natürlich alles andere als sicher oder stabil. Und entsprechend sind 96% des Mailaufkommens im Internet ungewünschte Werbe-E-Mails, Spam. Und in diesem Wust überhaupt die Nadel im Heuhaufen zu finden, nämlich die E-Mails, die einen wirklich interessieren, dafür muss eine Menge Spam weggefiltert werden. Und dafür gibt es verschiedenste Mechanismen, wie das funktioniert. Diese sind entsprechend auch in einer UTM-Firewall integriert.
96%, das ist schon unglaublich. Gell? Ja, und jetzt ist natürlich Spam, das ist lästig, das stimmt, und zeitraubend. Noch gefährlicher sind natürlich diese ganzen Phishing-Mails, die man so bekommt, ne? Sei es jetzt CEO-Fraud oder sie haben, was Gott, wie viele Millionen Pfund irgendwo auf dem Konto, und das wollen wir ihnen übermitteln. Das Spannende ist, solche Dinge funktionieren ja immer noch, sonst tut es ja nicht geben. Nicht? Also, die haben auch in der vordigitalen Welt schon funktioniert, hat man tatsächlich bei Post, die haben irgendwo, muss man suchen, ein Schreiben von einem König irgendwas in Afrika bekommen, wirklich bei Briefpost mit einem schönen Siegel oben, und der muss halt außer Landes und was, wie viele Millionen Dollar und die Hilfe und so weiter. Also genau dieselbe Masche, die bei E-Mail jetzt auch wunderbar funktioniert, und offenbar sind es diese Angriffsvektoren, die wohl nie aussterben, die Gier und die, sagen wir mal, weiß nicht, vielleicht Unachtsamkeit der Empfänger solcher Nachrichten, um dann auf sowas zu reagieren. Und sowas rauszufiltern ist ja noch weitaus komplexer. Ne?
Das stimmt. Das meiste davon lässt sich auch schon so herausfiltern. Ja, der Hauptangriffsvektor von Ransomware, also von den kriminellen Aktivitäten zur Erpressung von Lösegeld, was im Moment das größte Problem für den zivilen Bereich ist, findet über Microsoft Office-Dateien im Anhang von E-Mails statt. Und da sind die Angreifer natürlich inzwischen, haben sich immer weiterentwickelt und nutzen im Moment die als erstes die Systeme, die sie eingenommen haben, um sich weiter zu verbreiten. Das ist der erste Schritt. Also sie nutzen bestehende Kommunikation und hängen da Dateien an. Als Empfänger solcher Kommunikation ist es schwierig, das zu erkennen. Und ja, oft macht es Sinn, da dann mal hinterher zu telefonieren, ob das, wenn man so ein bisschen das Gefühl hat, dass es gerade komisch ist, ist es sinnvoller, lieber einmal mehr zu fragen als einmal zu wenig. Dann ist es natürlich sowieso schwierig, Microsoft Office-Dokumente, optimalerweise sollte man einfach keine Microsoft Office-Dokumente über E-Mail empfangen, wenn man das irgendwie organisatorisch umsetzen kann. Ist natürlich mit ein bisschen Aufwand verbunden, aber in den meisten Fällen zahlt sich das ganz gut aus.
Ja, vor allem, wenn man weiß, dass ja das einer der häufigsten Angriffsvektoren ist.
Genau.
Machst du Sinn, darauf zum Beispiel sichere Datenräume auszuweichen, so dass nur die Information übermittelt werden muss. Im Datenraum liegt jetzt eine neue Datei, vor allem mit Leuten, mit denen man häufiger sich austauscht.
Genau. Oder wenn es keine Dateien sein müssen, die editiert oder komplex editiert werden müssen, dann macht es Sinn, die in das PDF-Format umzuwandeln und dann zu versenden. Gibt es verschiedenste Möglichkeiten, da drum herum zu kommen. In diesen Office-Dokumenten liegt dann ein Makro. Der Nutzer wird dann gebeten, die Inhalte zu aktivieren. Meistens ist der Knopf zum Inhalte aktivieren auch deutlich größer als das kleine X daneben, womit man die Inhalte unaktiviert lassen kann. Dieses Aktivieren der Inhalte kann man in den Gruppenrichtlinien, in den GPOs unter Windows auch ausschließen. Also wenn man intern sowieso keine Makros benutzt in der Firma, dann macht es Sinn, die auch komplett auszuschalten. Dann hat man noch eine Ebene mehr, auf der man das Ganze sichern kann. Natürlich sollte man alle weiteren Sicherheitsmechanismen deshalb dann nicht außer Kraft setzen. Aber das ist etwas, was man mit relativ wenig Aufwand umsetzen kann.
Also auch da wieder Dinge, die wir nicht benötigen, Funktionen, die wir nicht benötigen, abdrehen. Und du hast schon gesagt, ne, man sollte am besten keine zum Beispiel offenen Word-Dokumente oder sowas empfangen. Jetzt kann man sich nicht davor, man kann jetzt die Anhänge generell blocken. Bei den meisten ist das dann wieder in der Organisation nicht so leicht umsetzbar, weil halt dann doch wieder was benötigt wird, etc. Sind wir wieder bei dem Ermessen, wie du sagtest, naja, sobald etwas komisch ausschaut.
Genau.
Das heißt, und auch wieder der User ist gefragt, befähigt zu sein, das zu erkennen, was schaut denn jetzt komisch aus und was nicht. Ne?
Ja, das ist natürlich ein gewisses Training. Wenn man in dem Bereich viel unterwegs ist und ein Händchen dafür hat, dann sieht man das. Aber ansonsten müsste man das trainieren, möglichst. Und dafür gibt es Awareness Plus, unser neuestes Produkt. Da werden genau solche Phishing-E-Mails quasi gesendet, die aber nicht gefährlich sind, sondern auf eine Informationsseite führen, auf der man dann entsprechend informiert wird, anhand welcher Informationen man das hätte erkennen können. Also es wird nicht dokumentiert, dass man da jetzt auf den falschen Link geklickt hat oder sowas. Es ist das Wichtigste, was man in diesem Zusammenhang sagen kann, ist, dass man eine offene Fehlerkultur pflegen sollte. Und wenn jemand Fragen hat oder Probleme hat oder irgendwo draufgeklickt hat oder so, dann darf man den dafür nicht verantwortlich machen und Shaming betreiben oder sowas in der Richtung. Man muss die Menschen befähigen, mit dieser neuen Welt umzugehen und zu sehen, wo die Fallstricke sind. Das hilft dann nicht nur in der Firma, sondern natürlich auch im Privatleben.
Ja, da bin ich absolut bei dir. Das sind wir bei unseren Informationssicherheitsschulungen oder Informationsbewusstseinsschulungen, die wir ja mit Usern machen, wo es eigentlich primär darum geht, na, eigentlich fast eigentlich nur darum geht, Bewusstsein bei den Anwendern zu schaffen. Das ist keine technische Hochschulgeschichte, sondern wirklich sehr an der User-Oberfläche sich entlanghandelnd. Und die Firmenkultur ist wirklich entscheidend darüber, ob ein Angriff erfolgreich bzw. auch wirklich letal ist oder ob er rechtzeitig erkannt wird. Das ist schon so häufig erlebt, gerade dabei bei Unternehmen, wo man gegebenenfalls schon einmal einen Vorfall hatte, die dann sagen, ja, was tun wir dann? Und dann machen wir die Investition und die Investition, dann sagen, machen wir zuerst die Information und Sicherheitsschulung. Und wenn man da genau reingeht, dann bekommt man, wenn man mal das gewisse Vertrauen erhalten hat, auf die Aussage, ja, irgendwie ist mir schon komisch vorkommen, aber ich habe mir nicht getraut, das zu sagen. Und das ist natürlich fatal, weil das verstreicht wertvollste Zeit, sowohl im Bekämpfen, sofortigen Gegenwirken des Angriffs, als auch dann in der Behebung, weil die Leute trauen sich ja nicht zu sagen, ja, ich weiß, und man findet die Ursache damit schwieriger. Und darum ist es immer ein ganz elementarer Teil dieser Schulung, möchte ich sagen, Leute, wenn jemand erkennt, dass er was falsch gemacht hat und hat es sofort meldet, dann klopft es ihm oder ihr auf die Schulter, weil bravo, du stehst dafür ein und nicht mal, ich gehört der wieder, der Depp, checkt es nicht. Ne? Und so quasi diese, wie du sagtest, Shaming durchzuführen. Es kann jeden erwischen, ich schließe mir das selber nicht aus. Also ich kann einmal in einem hektischen, schwachen Moment irgendwas anklicken, wo ich mir nachher denke, das war jetzt nicht gut. Aber es kann passieren.
Gerade unter Stress. Kann das schon passieren?
Schnell mal, mach jetzt schnell noch, weil jetzt ist gleich der Termin, es ist gleich ein Podcast-Interview, machen wir schnell noch das E-Mail auf. könnte passieren und ich nehme das selber nicht aus. Und ich kann nur nochmal den Appell wiederholen an alle da, die da jetzt zuhören, egal ob Mitarbeiter, ob Vorgesetzter, Inhaber, was auch immer, schafft eine Fehlerkultur, die es nicht. Ich bin immer so kritisch mit Fehler sind Freunde, das ist immer so eine Sache, das sind sie natürlich nicht. Allerdings die einfach erlaubt und die Leute motiviert, offen damit umzugehen und da einfach die Zeitspanne verkürzt, um darauf zu reagieren. Das ist ein Riesenthema, also das ist eine Investition, da kannst du so coole IT-Security haben, wenn das nicht passt, dann wird es schwierig.
So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.